Radio Prag, Nachrichten.
Der Abgeordnete-Rat wird zur Strafverfolgung an die Justiz übergeben. Das tschechische Parlament stimmt für die Bildung des Euro-Rettungsschirms. Und Fußball-EM, Baroš beendet wegen einer Verletzung vorzeitig das Training. Der verhaftete Abgeordnete David Rath wird zur Strafverfolgung an die tschechische Justiz übergeben. Dies hat das Abgeordnetenhaus mit nur 2 Gegenstimmen entschieden. Gegen Rath wird unter anderem wegen Korruption und der Annahme von Bestechungsgeldern ermittelt. Als Kreishauptmann von Mittelböhmen soll er von der EU geförderte Bauprojekte manipuliert haben. Rath sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Für die Übergabe Rats an die Justiz stimmten insgesamt 183 Abgeordnete. Zuvor hatte Rat die Möglichkeit erhalten, selbst zu den Abgeordneten zu sprechen. In seiner rund einstündigen Rede sagte er, er halte sich für das Opfer politischer Rache an einem Oppositionspolitiker. Der frühere Sozialdemokrat wies alle Beschuldigungen gegen sich zurück. Rat war am 14. Mai verhaftet worden. Kurz zuvor hatte er umgerechnet 280.000 Euro entgegengenommen. Die Polizei vermutet, dass es sich um Bestechungsgeld handelt. Das tschechische Parlament hat der Bildung des neuen Rettungsschirms für schwächelnde Euro-Länder zugestimmt. Am Dienstag sprach sich nach dem Senat auch das Abgeordnetenhaus für den sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM aus. Tschechien selbst wird allerdings nicht zum ESM beitragen. Der dauerhafte Krisenfonds soll am 1. Juli starten und einen Umfang von 500 Milliarden Euro haben. Außenminister Karel Schwarzenberg betonte bei den Beratungen im tschechischen Abgeordnetenhaus, dass der Fonds zur Beruhigung der Finanzmärkte beitrage und damit auch eine positive Wirkung für Tschechien entfalte. Das tschechische Finanzministerium hat gegen 6 ehemalige Manager der Braunkohlefördergesellschaft MOS Strafanzeige erstattet. Die Anzeige wurde an die obere Staatsanwaltschaft im mährischen Olmütz übergeben. Teil der Anzeige ist die Forderung nach Schadensersatz, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte. Tschechien soll wegen Machenschaften bei der Privatisierung der MOS in den 90er Jahren umgerechnet knapp 500 Millionen Euro verloren haben. Ein Teil des Geldes landete auf ausländischen Konten. 2008 hatte die tschechische Polizei bereits ermittelt, legte den Fall aber letztlich zu den Akten. Hintergrund der jetzigen Strafanzeige ist ein Strafprozess gegen die 6 ehemaligen Unternehmensmanager in der Schweiz. Tschechien hatte sich nicht mehr rechtzeitig als geschädigte Partei diesem Prozess anschließen können. Der Borkenkäferbefall im Böhmerwald ist zurückgegangen. In diesem Jahr liege die Zahl der befallenen Bäume um 2 Drittel niedriger als im vergangenen Jahr, gab die Verwaltung des Nationalparks bekannt. Als Grund für den Rückgang sieht die Verwaltung vor allem das rechtzeitige Vorgehen gegen den Schädling. Trotz des Protests von Umweltschützern hatte die Leitung des Nationalparks befallene Bäume auch in den strengsten Schutzzonen fällen und zudem chemische Fallen aufstellen lassen. Zum Sport, Fußball. Die tschechische Nationalmannschaft bangt um den Einsatz von Stürmer Milan Baroš im ersten EM-Spiel am Freitag gegen Russland. Am Dienstag musste der 30-Jährige das Mannschaftstraining in Breslau vorzeitig beenden. Baroš habe Probleme mit den Adduktoren, berichtete die Presseagentur CTK. Zur Sicherheit soll der Spieler am Mittwoch in einem Krankenhaus in Breslau untersucht werden, sagte Mannschaftsarzt Peter Krejčí. Zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Mittwoch ist es in Tschechien meist stark bewölkt, im böhmischen Landesteil mit örtlichem Regen, im Rest des Landes mit vereinzeltem Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm stellen wir Ihnen einen tschechischen Dirigenten vor, der fast 2 Jahrzehnte seines Schaffens in der ostsächsischen Stadt Görlitz verbrachte. Um wen es sich handelt und was der künstlerische Leiter des Projektes Europera zu berichten weiß, hören Sie zum Abschluss des Programms in unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Zum Beginn der Sendung hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Schweizer Premiere. Bundespräsidentin Eveline Wittmer-Schlumpf ist die erste Repräsentantin des Alpenlandes, die in Tschechien mit allen militärischen Ehren empfangen wurde. Mehr zum Besuch der Eidgenossin in Prag erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Und Qualität hat ihren Preis. Dieser Leitsatz aus der Wirtschaft soll nun auch im tschechischen Gesundheitswesen gelten, denn seit Anfang Juni kann man sich hierzulande ganz legal einen Arzt seiner Wahl für eine OP aussuchen. Gegen gutes Entgelt, versteht sich. Was es mit dieser Neuregelung auf sich hat, schildern wir Ihnen in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Die Schweizer Bundespräsidentin Eveline Wittmer-Schlumpf hat am Montag ihren offiziellen Staatsbesuch in der Tschechischen Republik begonnen. Am ersten Tag stand ihr Empfang durch Präsident Václav Klaus auf der Prager Burg im Mittelpunkt. Übrigens der erste offizielle Staatsempfang für die Schweiz in der selbstständigen Tschechischen Republik. Zentrales Thema bei dem Gespräch der Staatsoberhäupter war die unlängst in der Schweiz eingeführte sogenannte Ventilklausel zum Personenfreizügigkeitsabkommen. Marketa Kachlikova berichtet.
Die Ventilklausel wurde im April dieses Jahres vom Schweizer Bundesrat verabschiedet. Die Schweizer Regierung vergibt seit dem 1. Mai jährlich nur noch rund 2000 Aufenthaltsbewilligungen für Bürger aus Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien und der Slowakei. Der tschechische Präsident Václav Klaus betonte, dass er die Entscheidung der Schweiz, die Zuwanderung von Ausländern zu limitieren, als die Entscheidung eines souveränen Staates respektiere.
Ich kann ganz gut die Gründe verstehen, die die Schweizerische Eidgenossenschaft zu solchen Maßnahmen geführt haben. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Tschechische Republik nicht daran schuld ist, was die Schweiz jetzt ein wenig quält. Deshalb sind wir ein kleines bisschen traurig darüber, dass diese 8 Länder als eine Gruppe behandelt wurden und dass nicht jedes Land einzeln beurteilt wurde. Ich weiß jedoch ganz gut, dass dies nicht bedeutet, dass die Kontakte zwischen den Tschechen und den Schweizern jetzt gebremst oder sogar eingefroren werden. Also man muss diese Maßnahme nicht überbewerten.
Ansonsten gebe es in den bilateralen Beziehungen keine Probleme, sagte Klaus. Die Schweizer Bundespräsidentin verteidigte die Ventilklausel in Prag und erklärte ausführlich die Gründe, die den Bundesrat zu dieser Regelung veranlasst haben.
Wir haben heute ungefähr 22% der Wohnbevölkerung, die ausländische Wohnbevölkerung aus dem EU-Raum ist. In Zahlen ausgedrückt sind das knapp 1,3 Millionen auf 7,8 Millionen Einwohner in der Schweiz. Und dazu kommen dann noch täglich 240.000 Grenzgänger. Das ist ein Viertel sämtlicher Grenzgänger, die sich im EU-Raum bewegen.
Das führte zu Spannungen in verschiedenen Regionen, sagte Eveline Wittmer-Schlumpf. Sie erklärte, dass die Ventilklausel eine vorübergehende Maßnahme sei und höchstens bis zum Mai 2014 gelte. Des Weiteren unterstrich sie,
es betrifft die Arbeitsbewilligungen, die über ein Jahr ausgelegt sind. Alle Arbeitsbewilligungen bis zu einem Jahr sind davon nicht betroffen. Also tschechische Wohnbevölkerung, die zu uns im Tourismus kommt, für ein Jahr ist davon nicht betroffen, selbstverständlich auch in anderen Bereichen nicht. Nur Arbeitsverhältnisse, die über ein Jahr dauern, fallen unter diese Klausel.
Beide Staatsoberhäupter betonten, die bilateralen Beziehungen seien sehr gut, respektvoll und durch eine langjährige Zusammenarbeit geprägt.
Die Tschechische Republik ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz in Mitteleuropa. Und wir haben unsere Beziehungen in diesem Wirtschaftsbereich in den letzten Jahren sehr, sehr stark ausgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg und auch nach 1968 im Zuge der damaligen Reformen sind viele tschechische Staatsbürger in die Schweiz gekommen, haben sich eine Existenz in der Schweiz aufgebaut, sind zum Teil auch wieder zurückgegangen und haben damit auch eine Brückenfunktion zwischen der Schweiz und der heute Tschechischen Republik übernommen. Und gestützt auf diese guten Beziehungen, denke ich, sind in der Folge dann auch viele, viele Arbeitsplätze hier in der Schweiz entstanden von Schweizer Firmen. Heute sind es rund 300 Schweizer Firmen, die in der Tschechischen Republik tätig sind.
Soweit Bundespräsidentin Eveline Wittmer-Schlumpf.
Sie hörten einen Bericht von Marketa Kachlikova zum ersten Tag des Staatsbesuchs der Schweizer Bundespräsidentin Eveline Wittmer-Schlumpf in Tschechien. Wir verlassen aber nun die hohe Politik und wenden uns einem Thema aus dem Sozialbereich zu. Das tschechische Gesundheitssystem ist im Wandel. Seit dem 1. Juni können sich Patienten einen konkreten Arzt für eine geplante Operation im Krankenhaus aussuchen, wenn sie dafür bezahlen. Durch diese Regelung soll die Bestechung im Gesundheitssystem verringert werden. Marco Zimmermann informiert Sie über die Details.
Angeblich soll es gängige Praxis gewesen sein, ein gefüllter Briefumschlag in die Hände eines fähigen Mediziners, um eine vernünftige Behandlung im Krankenhaus sicherzustellen. Eine junge Frau erzählt.
Meine Großmutter brauchte vor etwa 10 Jahren eine Knieprothese. Sie war bei einem der bekanntesten Ärzte in einer sehr renommierten Einrichtung und hat gefragt, wie lange sie auf die Operation warten müsse. Es wurde ihr gesagt, dass sie sehr lange warten müsse. Allerdings würde man sie bei einer Zahlung auf der Warteliste nach vorne rücken und so schneller operieren.
Nun soll es ganz legal die Möglichkeit geben, durch eine Zahlung zwischen umgerechnet 200 bis 600 Euro sich einen bestimmten Arzt für eine Operation auszusuchen. Diese Zuzahlung soll zur Hälfte an das Krankenhaus gehen, die andere Hälfte an den Arzt. Die Befürworter dieser Regelung betonen, dies diene nicht nur der Legalisierung der bisherigen Praxis. Es führe auch dazu, einen Wettbewerb unter den Ärzten und Kliniken auszulösen. Denn die besten Spezialisten würden den Kliniken auch höhere Einnahmen bescheren. Dieser Meinung ist auch der Chef der Geburtsklinik im Prager Stadtteil Podolí, Jaroslav Feiereisel. Das ist ein Schritt, um alles transparenter zu gestalten. So kann ein Teil des Geldes, das sowieso gezahlt wird, dem Betrieb der medizinischen Einrichtung zugutekommen. Eine junge Frau in der Klinik hält die Regelung ebenfalls für sinnvoll. Wenn sie den Arzt kenne, der sie behandle, helfe das sehr. Und wenn sie auch noch eine bessere Pflege bekäme, dann wäre sie gerne bereit, dafür extra zu bezahlen, so die Befragte. Es gibt aber auch Kritik. Lubos Oleja vom Verband der Patienten erklärt, warum er die Zuzahlung ablehnt. Weil es Menschen gibt, die sich das nicht leisten können. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen die öffentliche Krankenfürsorge ein hohes Behandlungsniveau garantiert. Aber plötzlich ist der Arzt nicht verfügbar, weil er bei irgendeiner kosmetischen Operation ist, die sich jemand gekauft hat. Die Befürworter der Neuerung und Vertreter von Krankenhäusern sehen diese Gefahr nicht. Die Universitätsklinik in Hradec Králové möchte Operationen mit Zuzahlungen zum Beispiel auf das Wochenende legen, um den normalen Betrieb nicht zu stören. Und eine Bevorzugung bei Wartezeit stünde gar nicht zur Debatte. Eliška Wagnerová, ehemalige Richterin am Obersten Verfassungsgericht und ausgewiesene Gegnerin der Neuregelung, verweist aber auf einen Effekt, der sich ihrer Meinung nach zwangsläufig einstellen wird.
Wenn man eine solche Zuzahlung einführt, eliminiert man automatisch die Möglichkeit, eine Operation ohne Zahlung zu erhalten. Ich bin mir sicher, dass sich diese Praxis noch ausweiten wird, weil der Arzt dann ein hohes Interesse daran entwickelt, sein Einkommen mithilfe dieser Zuzahlungen zu verbessern.
Das Gesundheitsministerium hat den medizinischen Einrichtungen im Lande freie Hand bei der Einführung gegeben. Ob sie die Möglichkeit anbieten, einen bestimmten Arzt zu buchen oder nicht, entscheiden die Krankenhäuser also selbst. Das Krankenhaus im Prager Stadtteil Vinohrady hat bereits angekündigt, die Zuzahlung zu ermöglichen. Andere Einrichtungen wollen erst einmal abwarten, ob die Patienten die Regelung annehmen.
Sie hörten einen Beitrag von Marco Zimmermann zu Neuregelungen im tschechischen Gesundheitssystem. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und nun zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. Seit 20 Jahren ist sein Berufsleben mit dem deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck und mit der sächsischen Stadt Görlitz eng verknüpft. Der tschechische Dirigent Miloš Krejčí war von 1992 bis zum August letzten Jahres im dortigen Musiktheater tätig. Seit 2004 arbeitet er zudem als künstlerischer Leiter des Projekts Europera, das dort vor 20 Jahren vom damaligen Intendanten des Musiktheaters Görlitz, Dieter Ludwig, ins Leben gerufen wurde. Im Frühling hat das Jugendorchester Europera unter der Leitung von Miloš Krejčí seine Kunst in Prag präsentiert. Bei diesem Anlass ist auch das Interview für Radio Prag entstanden, das Sie nun hören können. Mit Miloš Krejci hat Markéta Kachlíková gesprochen.
Heute am Mikrofon.
Sie sind seit 20 Jahren in Deutschland als Dirigent tätig. Wie führte eigentlich Ihr Weg nach Deutschland?
Ja, das war ganz, man kann sagen, ein bisschen Zufall ist es schon, ja. Weil ich habe damals mit einem Theater aus der Tschechischen Republik gastiert in Deutschland, die Oper Troubadour. Und da hat mich der Professor Ludwig gesehen. Und haben wir ein bisschen gesprochen. Dann sollte ich in Südböhmen in einem Theater als Chefdirigent kommen. Habe in Lieberes, denke ich, noch Don Giovanni zur Premiere gebracht. Und in der Generalprobe saß der Professor Ludwig und sagte mir, nee, ich bin auf dem Wege nach Brno. Ich will etwas Janáček da klären im Museum und so. Na gut, wie geht's? Blablabla. Nichts. Plötzlich rief mich an, dass er vorhat, so ein Projekt zu organisieren, ob das nicht interessant wäre für mich, an dieser Arbeit teilzunehmen. Ich sag, es klingt sehr interessant. Der hat gefragt, naja, wann können Sie beginnen? Ich sag, ja, ich weiß nicht. Und er hat gesagt, kennen Sie schon morgen? Ich sag, na gut, okay. Ich habe angerufen, zuerst meine Pflichten unterbrochen. Ich sag, ich habe jetzt etwas versprochen, ich muss mal fragen, wie das ginge. Und er hat gesagt, ja, rufen Sie an. Alles geklärt und am zweiten Tag war ich in Görlitz. Und die haben damals Verkaufte Braut studiert, natürlich. Da hat er gesagt, na Miloš, wer sollte das dirigieren, wenn nicht Sie? Also es war am Anfang sehr interessant. Das Projekt war ziemlich groß und wir haben wirklich Kontakte mit Breslau, Prag. Und es wurden informiert damals. Und Schirmherrn war ein polnischer Präsident und Václav Havel für die tschechische Seite. Und es gibt Briefe, die ich noch irgendwo im Archiv habe, von damaligen Minister der Kultur der Tschechischen Republik. Also alle waren informiert, alle fanden das schön. Ja. Wissen Sie, wie das halt so im Leben ist, wenn das Privatinteresse über das Allgemeine manchmal geht? Gehen viele Sachen auch kaputt. Und die Gefahr ist immer, und es ist halt passiert, dass 20 Jahre hat eigentlich nur diese Europäer Jugendorchester überlebt. Und ich hoffe, dass das weiterlebt, weil die jungen Leute haben die Kraft und Temperament, es weiterzuführen. Ja.
Können Sie dieses Orchester vorstellen?
Das Orchester existiert seit 1992. Das ist schon fast 20 Jahre, wie ich das so sehe. Nächste Spielzeit ist die 20. Jubiläumssaison. Das ist ganz einfach. Es wurde 1992 gegründet, ein Projekt mit Namen Europa durch Professor Wolf-Dieter Ludwig, damaligen Intendant des Theaters in Görlitz, des Musiktheaters. Und es war ein großes Projekt mit einem großen professionellen Orchester, mit einer Studentenphilharmonie und mit einem Jugendorchester oder man kann auch sagen Musikschulorchester, wo Kinder aus drei Ländern, Deutschland, Polen und Tschechische Republik, zusammen musiziert haben. Und jedes Jahr macht das Orchester ein Programm. Das wird im Herbst, meistens in Herbstferien, im Oktober, eingeübt, in 10 Tagen Probenlager und dann gespielt. Weil das regionale Angelegenheit ist, spielen wir die meisten ersten Konzerte in Deutschland einmal in Polen, einmal in Tschechei, dass wir das Repertoire vorstellen. Dann treffen wir uns meistens im Februar wieder zu Ferien und wiederholen das Programm. Und dann nach Wunsch verschiedenen Veranstalter, die Konzerte organisieren und im Sommer eine gemeinsame Sommerreise. Am Anfang oder früher waren diese Sommerreisen zu verschiedenen Festivals in Frankreich, Italien, England, wo wir konfrontiert worden sind mit Orchestern aus Europa. Das heißt, es kamen Orchester aus Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Europäer dazu und wir haben zusammen musiziert. Das heißt, 10 Tage lang haben wir die Musiker gewechselt, gewürfelt, so alle in einem Sack. Und dann hat man aus dieser Menge, es waren in Frankreich zum Beispiel 650 Musiker, und aus denen hat man 4 Orchester zusammengestellt und die haben eine Woche lang zusammen geübt. Ein Pole, ein Deutsche, ein Spanier, also verschiedene Nationen. Und dann am Schluss war ein Konzert und jedes Orchester hat präsentiert das, was er innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen eingeübt hat. Außerdem haben wir natürlich unser Programm gespielt Und das war fantastische Atmosphäre. Jetzt ist das mit Fördergeld ein bisschen anders und wir müssen aufpassen, weil es werden unterstützt meistens die Sachen, die in der Region, die in der Förderregion bleiben. Und wenn wir über die Grenze fahren, so wie zum Beispiel jetzt nach Prag, müssen wir andere Möglichkeiten suchen, wie man das finanzieren kann. Das heißt, für die Zukunft wäre gut zu überlegen, wie man ein Prinzip finden würde, dass man diese Sache weiter unterstützt. Wir machen die Proben und die Arbeit in der Region. Wir haben etwas gestaltet und das wollen wir nicht nur in der Region zeigen, sondern wir sind stolz, dass das Orchester gut spielt oder die Leistung bringt. Und dann natürlich wollen wir gerne, und das wollen wir in Prag, in Breslau, in Berlin zeigen.
Was ist für Sie als Dirigenten spezifisch an der Arbeit mit einem solchen Orchester? Worin unterscheidet sich diese Arbeit von der Arbeit mit einem Profi-Orchester?
Es gibt natürlich Unterschiede, weil erstmal, es ist sehr motivierend. Die jungen Leute wollen etwas schaffen, ja. Natürlich, wir haben Registerproben, wo Dozenten kommen, die mit den Kindern die Sachen klären technisch und bereiten das vor. Das sind meistens Konzertmeister aus Neue Lausitzer Philharmonie in Görlitz, der Vassili Tarabuko oder ehemalige Solo-Bratsche der Tschechischen Philharmonie, Professor Spelina oder Trompete war auch aus Tschechischen Philharmonie, Miroslav Kejmar. Also das sind Spitzenmusiker, die wir ansprechen und die kommen dann zu Registerproben. Und das ist für die Kinder auch interessant, jemanden, den die kennen, aus besten Orchesters zu sehen und mit dem zu musizieren, 2-3 Tage und dann erst beginnen wir die Zusammenarbeit, die Zusammenprobe. Natürlich, der Unterschied ist auch, wir beginnen um 9 Uhr die Probe und proben bis 13 Uhr mit kleinen Pausen und so, müssen wir auch was trinken und so. Dann ist Mittag und nachmittags geht das weiter und 19 Uhr ist Schluss, dann ist Abendessen. Das heißt, professionelle Orchester haben halt Gewerkschaften und die würden sowas nicht erlauben. Ja, das ist der Unterschied auch.
Wie alt sind die Musiker, die in diesem Orchester spielen und wie werden die ausgewählt?
Es ist unterschiedlich. Es gibt ganz kleine Kinder, die sehr begabt sind. Also wir hatten auch einen 10-jährigen Musiker. 10, 11, 12 ist keine Ausnahme. Bei Bläserinstrumenten ist das natürlich ein bisschen später, weil das braucht ein bisschen mehr Zeit, auch physisch und so. Das heißt, Hörner und so, die sind schon ein bisschen älter. Ja. Es gibt aber auch Ausnahmen. Natürlich, die wollen dann im Orchester, wenn das denen gefällt, mehrere Jahre auch bleiben oder spielen. Aber jedes Mitglied muss sich jedes Jahr beim Probespiel bewerben. Das heißt, wenn er in der Konkurrenz das nicht schafft und es kommt jemand, der noch besser ist, dann hat er halt Pech. Und das wissen die. Deswegen ist das eine Art Motivation für die Kinder, sich der Sache intensiv zu widmen. Und es ist auch ein Sinn für die, weil die haben die Chance, in einem großen Sinfonieorchester Werke spielen, die Musikschulorchester nicht die Möglichkeit haben, weil die nicht die Besetzung haben. In dem Sinne haben wir damit angefangen, den Kindern eine Möglichkeit geben, das Repertoire anzufassen, was wirklich ein großes Sinfonieorchester spielt. Und das ist eigentlich die Chance. Und ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt gastiert, habe ein Konzert am Anfang des Festivals Musik an der Oder. Das ist an der Grenze wieder zwischen Deutschland und Polen dirigiert. Und das war in Grünberg in Polen. Und ich kam zur Probe und nach der ersten Stunde der Probe in der Pause kamen 4 Musiker aus dem Orchester zu mir und sagten, Herr Greci, ich habe als 15-Jährige in Europa Orchester, das war mein erstes Orchester, ich habe Oboe gespielt und jetzt ist er Profi. Dann kam eine Geigerin, dann kam ein Waldhorn, sagt, Herr Greci, ich kenne Sie, wir haben mit Europa zusammen musiziert, als ich Kind war in der Musikschule. Wenn das gelingt, das ist doch ein Erfolg. Und es gibt Beispiele auch in Deutschland. Also. Es war eine Sängerin mit uns zum Festival in Southampton in England. Als 18-Jährige, als Talent, hat sie 2 Arien, damals schon Rusalka und Mimi Bohem, gesungen in England auf dem Festival mit Orchester. Später hat sie studiert und war Solistin im Nationaltheater in Prag. Jetzt ist sie, denke ich, in Brno. Das ist für mich ein Beispiel. Ja, das hat Sinn. Unsere Harfistin, die als 15-Jährige Solo gespielt hat im Konzert mit Orchester, ist jetzt gefragte Harfistin in Prag, in Prager Kammerphilharmonie. Also natürlich, nicht alle werden Profimusiker, aber diejenigen, die das angefasst haben, sind auch teils unser Konzertpublikum. weil die Ahnung haben, was das ist und kommen ins Konzert auch. Ja? Also ich finde das gut, dass sowas existiert.
Markéta Kachlíková sprach mit dem tschechischen Dirigenten und künstlerischen Leiter des Projektes Europera, Miloš Krejčí. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir hoffen, dass das ein oder andere Thema auch für Sie besonders interessant war. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.